Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Beim letzten Mal habe ich darüber gesprochen, wie sich Kinder in der Vorschulzeit entwickeln und was man so alles so ein bisschen beachten muss. Und ich hatte ja letztens einen Elternabend mit Eltern aus der Kinder, also mit Kindern aus der Vor- und Grundschule. Und heute möchte ich einfach mal auf dieses Alter eingehen, also Kinder in der Grundschule. So, Kinder kommen in die Grundschule mit einer großen Schultüte, wird gefeiert, alle freuen sich, das Kind freut sich auch. Jetzt wird es einen ganz wichtigen Schritt in seinem Leben machen. Das macht es intuitiv, also es weiß, da ist jetzt was, da passiert jetzt was Besonderes, man muss gucken, alles riecht anders, das ist neuer Raum, vielleicht ein größerer Raum. Man hat seinen eigenen Platz. Mal sehen, wer neben mir sitzt. Aha, hübsches Mädchen, wunderbar. So. Aber man ist ein bisschen scheu und man guckt und mal sehen, wer ist jetzt mein Lehrer oder meine Lehrerin. Und die nimmt mich wunderbar auf. Ich freue mich, dass wir machen den ersten Unterrichtstag. Wir lernen uns ein bisschen kennen. Wir lernen vielleicht sogar ein erstes Lied. Und alles ist wunderbar. Beim nächsten Mal, am nächsten Tag, gibt es schon die ersten neuen Zeichen. Also man lernt vielleicht das A oder eine 1 oder 2 schreiben, macht ein paar Übungen, das geht doch wunderbar. Und es ist wirklich schön, wunderschön. Also es ist im Prinzip, könnte man sagen, so könnte es weitergehen. Geht's aber leider nicht. Es dauert ein halbes Jahr, plötzlich kommt ein Kind nach Hause und sagt, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, das macht mir keinen Spaß mehr. Ein anderes Kind will nicht in die Schule, weint und die Mutti hat größte Sorge, es überhaupt in die Schule zu kriegen und will aber auch gar nicht sagen, warum es nicht in die Schule will. Haben dich deine Kinder, deine Mitschüler geärgert? Nein. Und ansonsten auch, ja, und irgendwann plötzlich ist da irgendwas zerbrochen. Lehrer können das sehr schnell schaffen. Also wenn man sehr ungeschickt umgeht mit Kindern. Wir haben es erlebt mit unserem Finny, der, als ich merkte, oh, der hat ganz schön viel drauf. Also wir bringen ihn mal zum Schulpsychologen, also bevor er zur Schule gekommen ist. Er wurde auch getestet vom IQ her. Und das war also ein ziemlich hoher IQ, also sagt er dazu Hochbegabung, wenn man so um die 127, 28, 29 liegt. Nicht? Und die Schulpsychologin hat gesagt, ja, das ist in manchen Bereichen ist er also überdurchschnittlich gut, manchmal noch höher, aber in anderen Bereichen ist er halt normal, so zum Beispiel in Mathe. Aber dort, auch selbst dort, rechnet er irgendwie oder geht ja anders mit Zahlen um als normal. Aber wir wussten jetzt also darum und haben dann später auch nochmal die Klassenlehrerin zu dieser Schulpsychologin mitgenommen und die hat ihr auch nochmal deutlich gemacht, also das ist ein Junge, der braucht unbedingt keinen normalen Unterricht, sondern immer mal wieder ein paar andere Aufgaben, weil er sich sonst langweilt. Er hat unglaublich viel Fantasie und kann wunderbar erzählen, Geschichten erzählen. Also da ist er wirklich absolut talentiert. Es wäre ja alles wunderschön, wenn die Lehrerin das verstanden hätte, was die Schulpsychologin gesagt hat. Ein halbes Jahr später kam mein Finny nach Hause und sagt, Opa, ich werde ab jetzt nicht mehr lügen. So, oh, was denn passiert? Was verschwindelt? Naja, du weißt doch, dass ich so gerne Geschichten erzähle. Und ich habe letztens eine Geschichte erzählt, die habe ich auch ein bisschen ausgeschmückt. Und da hat die Lehrerin vor allen anderen gesagt, ich lüge. Dabei wollte ich das eigentlich nur ein bisschen spannender machen. Aber sie hat gesagt, ein Kind lügt nicht. Und wer lügt, der macht auch andere schlimme Dinge und all sowas. Aber jetzt werde ich gar nicht mehr lügen. So, naja, ich habe ihn zur Seite genommen und gesagt, weißt du was, Finny, es gibt ja echte Lügen, ja, wo man also einen Vorteil davon haben will. Und es gibt so kleine Schwindeleien, ich würde auch sagen Flunkern. Und Opa flunkert auch oft. Guck mal, zum Beispiel, als ich das Buch von Tommy Tropf geschrieben habe, was er übrigens sehr liebt, da habe ich ja auch ab und an mal geflunkert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Geschichte vorlese, die eigentlich nicht so passiert sein kann, wie sie passiert ist, also dass zum Beispiel Wassertropfen sich mit Staubkörnern unterhalten, das ist ja eigentlich nicht so üblich, nicht? Dann zucke ich immer ein bisschen mit dem Auge, also plinker so ein bisschen, und diejenigen, die klug genug sind, die kriegen das mit und da wissen sie, jetzt flunkert er. Und dann haben die ihren Spaß und ich habe meinen Spaß. Oh, sagt der Opa, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch. Und dann sagte er später mal irgendwann mal, aber meine Lehrerin, die kriegt das irgendwie nicht mit, wenn ich flunker. Naja, wenn ich nicht eingegriffen hätte oder dann nachher später auch die Mutti und die Oma und so weiter, die Fantasie wäre erstickt. Mein Finny hätte keine Geschichten mehr erzählt. Und jetzt ist er in der Lage, also zum Beispiel seiner kleinen Schwester, wunderbare Geschichten zu erzählen und später dann vielleicht auch seinen Kindern. Also das haben wir Gott sei Dank gerettet, aber wir haben es Gott sei Dank mitbekommen. Also das war die eine Sache. Die zweite Sache war zum Beispiel, er hat ja immer irgendwie ein bisschen anders gerechnet, manchmal viel schneller als die Lehrerin. Aber die Lehrerin hatte eine Vorgabe gegeben, so ist der Lösungsweg und so müsst ihr das machen. Und dann sagte er, aber so und so geht es doch viel schneller, Frau. Naja, ich sage jetzt den Namen nicht. Was war das Ende vom Lied? Er bekam eine 5. Die anderen 1 und 2. Er hatte zwar alle Aufgaben richtig, aber der Lösungsweg war falsch. Tja, leider falsche Laufen. Er hat ein Mindmap gezeichnet, ein Mindmap hatten sie noch nicht. Also hat er dafür, weil es ja ein Plakat war, vorgegeben, er sollte ein Mindmap dazu machen. Nee, nicht ein Mindmap, sondern er sollte ein Plakat zeichnen. Und er hat das so schön gemacht, ein Mindmap so, dass ich das in den Job hätte stellen können. Ich weiß es noch vom Braunbär. Er hat eine 5 dafür bekommen. Warum? Weil keine Überschrift oben stand. Die Überschrift stand in der Mitte. Also man kann viele, viele Dinge sehr falsch machen und tatsächlich die Lernlust dann zerstören. Also bei dem Finny war es dann am Ende so, spätestens nach anderthalb Jahren sagte er, Opa, ich habe das Gefühl, ich bin wirklich dumm. Und ich sage, oh, wie kommt denn das? Naja, guck doch mal, was ich so für Noten habe. Ich streng mich eigentlich an, aber ich kriege hier so schlechte Noten. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass ich dumm bin. Ich hätte am liebsten gesagt, das ist ein Zeichen dafür, dass deine Lehrer nicht besonders helle sind. Aber das habe ich natürlich auch gelassen. Ich wollte ja die Autorität der Lehrer jetzt nicht untergraben, dass dann das nachher für den Finny noch schwerer geworden wäre. Aber da spielt man so ein bisschen mit, aber selber hat man sich auf die Zunge gebissen und sagt, ein Scheiß, warum gibt es solche Leute im Bildungssystem? Naja. Also auch hier mussten wir ihm wieder klar machen, also pass mal auf, also weißt du, einer, der ein IQ von 130 hat, der kann leider nicht dumm sein, der ist sogar ein bisschen klüger als doch einige andere von deiner Klasse, aber das geht nicht um den Vergleich, das geht einfach darum, du bist ein ganz toller Junge, du kannst wirklich stolz auf das sein, was du schaffst, und wenn man so ein paar Ergebnisse sieht von deinen Leistungen, da ist das überdurchschnittlich gut. Ja, er kann zum Beispiel auch wunderbar zeichnen, er ist der beste Sportler in der Schule und so weiter. Er ist dann in eine andere Schule gekommen, hat aber durch diese Lehrerin oder überhaupt dieses ganze Schulsystem dort an dieser Schule trotz seines hohen IQs also nicht den Sprung zum Gymnasium geschafft, weil sie haben gesagt, nein, der stört ja ständig, er ist ja einer, der aufstehen muss und am Ende immer wieder Worte hat und sowas alles, und das können wir nicht befürworten, dass der so einer denn zum Gymnasium geht. Tja, Karriere erstmal Sagen wir mal so, erstmal kurz unterbrochen. Ja. Aber er ist an eine Schule gekommen, wo die Bewertungen von ihm, also praktisch das Zeugnis, was das war wirklich ein ganz schreckliches Zeugnis, was er bekommen hat, also die Sozialverhaltenbewertung und so weiter. Er sagte, das will ich alles gar nicht wissen. Ich will dich kennenlernen. Lass uns mal einfach miteinander unterhalten. Und das war der erste Schritt zu einer wunderbaren Partnerschaft. Also bei dem Lehrer und bei dieser Schule blühte er regelrecht auf. Er ist dort mittlerweile auch der beste Sportler, oder einer der besten. Er ist Klassensprecher geworden. Er hilft seinen Mitschülern beim Lernen. Und er liebt es. Er fährt wirklich jeden Tag sehr, sehr gerne in diese Schule. Der hat es geschafft. Wie viele Kinder bleiben auf der Strecke? Und wenn man jetzt so zum Beispiel die Grundschulen anguckt, und da gab es ja letztens so eine, naja, sagen wir mal, Messung von den vierten Klassen, also Statistikerfassung, wie sieht es dann aus? Und man hat herausgefunden, dass die Viertklässler nicht gut lesen können, nicht gut schreiben können und nicht gut rechnen können. Wow, das sind genau die drei Kompetenzen, die die Kinder in der Grundschule eigentlich lernen sollen. Dann fehlen ja nur noch relativ wenig Zeit bis zum Übergang. In Brandenburg haben sie ja wenigstens noch die fünfte und sechste Klasse zur Verfügung, um das eventuell aufzuholen. Weil in der siebten Klasse nimmt keiner mehr Rücksicht darauf. Dann sagt man, okay, du kannst nicht richtig rechnen, du bist doof. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Du, ich muss jetzt hier mit dir die binomischen Formeln machen. Also da kann ich nicht darauf Rücksicht nehmen, dass du nicht 5 plus 3 rechnen kannst. Wo gibt es denn sowas? Und lesen und schreiben musst du natürlich auch können, ist ja klar. Du bist doch in der Grundschule gewesen, oder nicht? Ja, bin ich. Siehst du? Ja. Was ist passiert? In Corona-Zeit, da gab es keine Bezugsperson für die Erstklässler und für die Zweitklässler. Die ist aber die wichtigste Person überhaupt. Der Lehrer, der Klassenlehrer, der muss da sein, der muss mich mal in den Arm nehmen können, der muss mich auch mal trösten können, wenn ich es nicht ganz so schaffe. Oder der muss einfach auf mich eingehen können, wenn ich da ein kleines Schlückchen Unglück bin und sagen, okay, ich schaffe das irgendwie nicht. Doch, das schaffst du schon, los, komm, wir machen es zusammen. Ja, und das fehlte. Die Eltern, die zu Hause waren beim Homeschooling, waren komplett überfordert. Weil da waren ja mehrere Kriterien, die also wirklich dem entgegensprangen. Wenn ich also mehr Kinder habe als eins, also bei einem Kind geht es ja vielleicht noch. Ja, aber selbst da kenne ich Eltern, die zu uns gekommen sind am Ende und gesagt, kannst du nicht mein Kind übernehmen? Ich schaffe das einfach nicht. Ich kriege also eh unsere Beziehung komplett in die Brüche geht. Ich bin total ungeduldig. Ich habe auch gar keine Ahnung von Methoden. Also irgendwie müssen wir es ja hinkriegen. Naja, und dann habe ich natürlich einige Kinder da betreut, aber natürlich, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ist ja ganz klar, es geht ja um eine gesamtgesellschaftliche Sache. Ja, und dann wird kaum noch einer Lehrer, weil die Bedingungen immer schlechter werden, ne? Und das war auch absolut nicht abzusehen, dass also Lehrer irgendwann mal in Pension gehen, demzufolge aus dem ganzen Schulbetrieb ausscheiden. Und offensichtlich wusste man das nicht. Es ist unfassbar, was da für eine Personalpolitik betrieben wurde. Also 30 Jahre lang wurde kein Lehrer eingestellt in Brandenburg. 30 Jahre. Das heißt also, mindestens 2 Generationen fehlen dort. Das heißt, diejenigen, die jetzt aus der Uni zur Schule kommen, sind ja so in dem Bereich so 23, 24 Jahre. Und die noch da sind, das sind häufig welche, die sind schon 55 oder 60 Jahre alt. So, diese Kluft ist riesig groß. Und die Jungen lassen sich häufig dann von den Alten natürlich nicht sagen, naja, die machen ihren alten Stiefel, wir werden jetzt die Revolution durchführen. Merken dann aber, dass sie an ihre Grenze kommen und dann schmeißen sie manchmal auch hin. Dann gibt es die vielen Quereinsteiger, die wirklich ins kalte Wasser geworfen werden, denen also eigentlich gar nicht geholfen wird. Er sagt, hier komm, du kriegst eine tolle Stelle, du hast so regelmäßiges Gehalt, sei froh und jetzt mach einfach. Ja, und wie? Na, das wirst du schon merken. Also du hast ja früher hast du ja auch was gelernt und so. Natürlich gibt es Fortbildungen, aber die sind ja natürlich nicht äquivalent den Studien zum Beispiel. Ja, also wir als Lehrer, die angefangen haben, waren ja wenigstens in unserem Fach sicher. Also ich war der Experte für Erdkunde, das war ganz klar. Also wenn ich jetzt, egal vor welchen Schülern ich stehe, vom Gymnasium 12. Klasse oder Grundschule 3. Klasse, ich wäre allen immer überlegen gewesen, was Erdkunde betrifft. Aber ich hatte auch damals nicht allzu viele Methoden gelernt. In der DDR war es immer noch so, dass ich ab dem ersten Semester schon mich ausprobieren konnte. Also wir sind, ich glaube, das war gleich die erste oder zweite Woche, haben wir hospitiert in Schulen. Und relativ schnell, auch noch im ersten Semester, haben wir schon unterrichtet. Natürlich erstmal katastrophal. Wir haben Fehler gemacht ohne Ende. Aber das ist wieder das, was ich letzte Mal schon gesagt habe. Kinder, die im Vorschulalter sind, die dürfen Fehler machen. Und in diesem Fall durften wir auch Fehler machen. Die wurden ausgewertet. Beim nächsten Mal haben wir den Fehler nicht mehr gemacht. Oder wenigstens beim übernächsten Mal. Aber wir durften uns austesten. Methoden selber haben wir allerdings auch nicht bekommen. Ja. Und hier in der Grundschule gibt es schon eine ganze Menge tolle Methoden, das schon, aber wo sollen die Quereinsteiger die herhaben? Mal sehen, vielleicht ist was in der Schule. Da gibt es irgendwie so einen Materialraum. Ich gucke mal, was das ist, wie das funktioniert. Hat leider gar keine Zeit, mir das zu zeigen, weil die anderen sind auch überfordert und die haben ihre Klassen und müssen eventuell noch in der zweiten Klasse, also in einer weiteren Klasse, aushelfen, weil der Kollege krank geworden ist und so weiter. Es ist ein Drama. Lesen, Schreiben, Rechnen. Das sind die drei Dinge, die Kompetenzen, also die Kompetenzen, die in der Schule vermittelt werden sollen und möglichst alle. Und ich hatte ja das große Glück, im letzten Jahr meiner Schulzeit in einer Grundschule zu unterrichten, in der Sigmund-Jähn-Schule in Fürstenwalde, die wirklich beispielhaft ist. Da ist eine Leitung dabei, die wirklich alles unternimmt, um ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung zu geben. Und trotzdem gibt es natürlich viele Kinder, die hinten ranhängen. Und ich war eingesetzt genau für diese Kinder. Wie gesagt, wenn ein Kind Matheangst hat oder Dyskalkulie hat oder so, nimm sie raus und trainiere einzeln mit ihr. Jeden Tag eine Stunde. Dann in der nächsten Stunde hatte ich dann 5 weitere. In der dritten Stunde habe ich noch mal welche gehabt und so weiter. So zog sich das hin. Und meine Aufgabe war dort, natürlich auch den Kindern das Rechnen beizubringen, aber viel wichtiger war, ihnen die Angst zu nehmen, ihnen die Angst vor großen Zahlen zu nehmen, ihnen das Verständnis zu geben und vor allen Dingen glückliche Augen wollte ich sehen. Und das ist mir ziemlich gut gelungen. Aber weil ich das wirklich aufgesaugt habe, ich habe ja viele Dinge auch entwickelt, Lernmethoden. Und diese Lernmethoden in den Unterricht zu bringen, in den Schulalltag zu bringen, ist offensichtlich doch ziemlich schwer, wenn da nicht jemand ist, der unglaublich engagiert ist. Ja, es geht darum, die Kinder zu betreuen, nicht unbedingt ihnen das Lernen beizubringen. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Und man kann wirklich eine Menge machen. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege. Ich versuche mal hier ein Video ablaufen zu lassen. Mal sehen, ob du das hörst. Das ist ein Mädchen, was eigentlich zu mir gekommen ist im Coaching. Und das hatte eigentlich, die Oma kam zu mir und sagte, mein Kind kann nicht gut rechnen, kannst du mit ihm rechnen üben? Und ich hatte gesagt, okay, was bist du, 3. Klasse, okay. Dann lies mir doch mal diese Matheaufgabe vor und dann überlegen wir mal gemeinsam, wie wir an die Lösung rangehen könnten. Und dann merkte ich, das geht gar nicht. Er sagt, okay, ich nehme dir mal mein Tommy-Tropf-Buch und lies mir mal da die erste Kapitel durch. Oder lies mir jetzt mal laut vor. Und dann mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Ich öffne jetzt den Mund. Das kann ich schon mal sagen. Mal sehen, ich muss mal ein bisschen lauter machen. Sie liest übrigens gerade, ja.
Ich glaube, eingeschlafen. Sein. Dem, als sie aufwachte, schaut eine ganze Wolke von Putin.
So, ich habe das mal jetzt unterbrochen. Du hast gemerkt, das war ein Mädchen, was zwar Wörter gelesen hat, aber den Sinn gar nicht verstanden hat, weil es viel zu langsam war. Man konnte ihr richtig im Gesicht ansehen, wie anstrengend das für sie ist, also selbst die Wörter zu formulieren. Sie war einfach nicht gewöhnt zu lesen. Und da haben wir gesagt, weißt du was, bevor wir jetzt mit Mathe anfangen, werden wir mal erstmal lesen üben. Und wir sind immer noch dabei. Ich zeige dir mal, oder ich nehme mal noch eine Aufnahme von einem Jungen, der genau eigentlich sogar noch schlechter gelesen hat. Also der hatte zwar die Buchstaben gekonnt, er ist auch vierte Klasse. Er konnte die Buchstaben, aber er hat aus dem Buchstaben kein Wort formulieren können. Und dann haben wir mit ihm geübt, mit einem bestimmten System. Und jetzt hört mal rein, wie er jetzt lesen kann.
In der Schule machen wir oft Sport. Wir turnen auf den Boden. Wir klettern an den Stangen. Wir stellen uns auf die Köpfe. Das muss ich lange üben. Heute rollen wir einen Ball hin und her. Dann werfen wir ihn. Ich kann hier gut fangen. Meine Freunde stellen sich vor mich. Ich versuche, den Ball weit zu werfen. Meine Freunde fängt ihn. Nun werfe ich den Ball über meine Schultern.
So, okay. Also, für den Jungen ist eine neue Welt aufgegangen. Der konnte vorher wirklich nicht lesen. Und jetzt ist er in der Lage, jede Matheaufgabe durchzulesen, jeden Text durchzulesen und ihn vor allen Dingen zu verstehen. Lesen, schreiben, rechnen. Das Gleiche kann man sagen mit dem Rechnen, das Gleiche kann man sagen mit natürlich auch Zeichnen und so weiter, das Reden natürlich, auch das freie Reden. Und was alles so möglich ist, habe ich zum Beispiel in dieser Schule auch wirklich gemerkt. Also da gab es ein Mädchen in der fünften Klasse, die im Zahlenraum bis 20 noch war. Nee, vierte Klasse. Ich glaube, vierte Klasse war sie. Im Zahlenraum bis 20. Sie konnte nicht 8 plus 7 rechnen, weil es über den Zehner drüber hinwegging. Und dann kriegte ich sie und sagte, sag mal, ist das nicht langweilig, du kriegst ja immer wieder die gleichen Aufgaben, die müssen dir schon aus den Ohren rauskommen. Ja, sagt sie, das ist ja auch langweilig, aber es macht ja auch keinen Spaß, weil ich krieg's ja trotzdem nicht hin. Ich bin ja einfach zu schlecht. Ich bin, übersetzt heißt es, ich bin zu dumm. Und wenn ich dumm bin, dann ist leider so nicht, der Kopf ist halt so. So. An dem Tag hat sie mit mir Aufgaben gerechnet im Tausenderbereich. 5.300, 23 plus 4.181 und sie hatte es richtig. Sie zeigte mir dann ihr Ergebnis am Zahlenstrahl und es war richtig. Sie konnte die Zahl schätzen, sie konnte die Zahl runden. Und mit diesen Aufgaben, die wir dann mit ihr gemacht haben, ist sie dann zur Lehrerin gegangen und sagt, gucken Sie mal, was ich jetzt hier gemacht habe. Und die Lehrerin ist fast hinten übergefallen. Sie sagt, wie geht denn das? 4 Jahre kämpfe ich und du hast sie mal eine Dreiviertelstunde und dann kann die plötzlich das. Ab dann hat dieses Mädchen gut gerechnet. Sie war plötzlich eine unter vielen und nicht mehr die diese extra Aufgaben kommen. Manchmal funktioniert das natürlich toll. Ich habe eine 10-Jährige dort auch ein bisschen trainiert, die hätte das nicht nötig gehabt, aber die war halt auch in dem Fall wieder hochbegabt und Die kam aus Rumänien, hat innerhalb von 2 Monaten Deutsch gelernt, ihre Mutti noch lange nicht. Und die haben wir echt trainiert in Richtung Gedächtnistraining. Also haben wir zum Beispiel Binärzahlen, wir haben uns ein Binärzahlenalphabet ausgedacht und sie kann jetzt eine 250-stellige Zahl, also Einsen und Nullen, vorwärts und rückwärts aufsagen. Das merkt, dann prägt die sich in 20 Minuten ein. Unglaublich. Ja, also Kinder sind in der Lage, unglaublich viel zu lernen, wenn sie dann einerseits das entsprechende Motiv haben, wenn sie die Zuversicht haben, dass es auch funktioniert bei ihnen, wenn die Bezugsperson super ist, also die Lehrerin, der Lehrer, die Eltern, und wenn die entsprechenden Methoden da sind. Und dann ist das alles ziemlich einfach umzusetzen, aus meiner Sicht. Ja. Ich habe den Eltern in diesem Elternabend natürlich auch noch ein bisschen was darüber erzählt, dass man nicht immer nur Aufgaben machen muss, sondern eventuell auch versteckte Aufgaben einsetzen kann. Und diese versteckten Aufgaben sind zum Beispiel in Spielen versteckt. Also zum Beispiel den Lernspielen, die wir so entwickelt haben. Da geht es um Gedächtnistechniken, um Geduld, um Fantasie, um Spaß vor allen Dingen. Aber auch um Regeln zu lernen und die Neugierde zu erhalten und. Ja, also da kann man eine ganze Menge machen. Das hat was damit zu tun mit verschiedensten Lernarealen, also linke, rechte Gehirnhälfte, verschiedene Zentren im Hirn zu aktivieren. Und Vera Birkenbier hat damals so eine schöne Metapher entwickelt hier mit diesem Kügeli. Also er hat gesagt, also immer wenn ich einen Neuromechanismus oder einen solche Sachen einsetze zum Lernen, dann, also Neuromethode noch, dann gibt es eine Kugel, also ein Kügeli, weil sie das damals in der Schweiz gemacht hat. Dann hat sie eine Liste aufgestellt, wo es denn wofür Kügeli gibt. Also zum Beispiel Neugierde. Wenn ich also schon mal Neugierde mitbringe, dann kriege ich schon mal 2 Kügeli. Und wozu die Kügeli? Na okay, man kann die jetzt zusammenzählen, ja, wenn man die jetzt also zum Beispiel eingesetzt hat. Und sie sagte, ab 4 Kügeli beginnt das Lernen ja erst. Aber wenn du 7 Kügeli einsetzt, dann ist Lernen plötzlich ganz leicht. Also 4 Kügeli sollte dabei sein, sonst hat es gar keinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel sage, pass mal auf, ich setze dich jetzt mal unter Druck, du musst dann das und das lernen und wenn du das nicht schaffst, dann gibt es noch eine Strafe oder eine schlechte Note, dann ist man in Hab-Acht-Stellung und plötzlich hat man das Gefühl, man ist zu blöd, man kriegt ja gar nichts in den Kopf rein und das will einfach nicht rein in die Birne. Und demzufolge wird auch tatsächlich dann nicht richtig gelernt und prompt gibt es eine schlechte Note. Warum? Es war nicht ein einziges Kügeli dabei. Da war keine Neugierde, da war kein Motiv, da war vielleicht kein Vorwissen, da war keine Methode dabei. Ich sollte es ja einfach nur lernen. Der hat mir ja nicht gesagt, wie ich es lernen soll. Und solche Sachen. Und bei meinem Unterricht zum Beispiel habe ich immer mal zwischen, so stichpunktartig mal so ein bisschen aufgedröselt, wie viel Kügeli setze ich denn immer ein? Und ich war meistens bei 9 oder 10. Mein Rekord war, glaube ich, einmal 22 Kügeli. Dabei hätten 7 gereicht, um spielend leichtes Lernen zu machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Seminare durchführen oder Coachings und so weiter, da sind wir auch meistens immer im Bereich von vielleicht 12 oder 13 Kügeli. Und so gehen denn die Kinder auch raus. Die haben plötzlich ein Gefühl dafür, dass Lernen total leicht sein kann, dass Lernen Spaß macht, dass Lernen mit Mutti sogar Spaß macht. Und sind dann meistens ganz andere Menschen. Und so wünsche ich mir das eigentlich auch für die Grundschulen, dass da Kinder glücklich aufwachsen, dass sie also zuversichtlich sind, dass sie Mut haben, dass sie auch Selbstvertrauen haben und sagt, Mensch, ich werde das schaffen, auch wenn nachher der Sprung in die höhere Schule kommt, also in vielen Bundesländern von der 4. in die 5. Klasse oder in anderen dann von der 6. in die 7. Klasse, dass dann man auch wirklich das Zutrauen hat, das alles zu schaffen. Möglich ist es. Ich wünsche es mir. In diesem Sinne, herzlichst, dein Jens.
Du hörtest den Podcast Das Lernen lernen.
Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen. Klicke einfach auf www.afl-jv.de. Hier findest du weitere wertvolle Hinweise, die dein Lernen leichter machen. In unserem Shop www.mindmaps-shop.de wirst du viele praxiserprobte Produkte rund ums Lernen finden. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.